gar kein Lobpreisteil heute vor der Predigt, das ist ungewohnt. Und für mich auch, aber wir brauchen die Zeit nachher noch und ich werde euch auch gleich oder nachher dann sagen, auch wofür. Diese Predigt ist ohnehin ziemlich spannend für mich, weil sie mich sehr betrifft. Und wenn mich eine Predigt sehr betrifft, dann können zwei Dinge passieren. Entweder ich habe so viele Gedanken dazu, dass es mir schwerfällt, mich zu fokussieren und zu reduzieren. Oder auf der anderen Seite, es sind ganz viele Dinge dabei, die mich selbst betreffen. Eine Predigt, die zu mir selbst spricht und Dinge, die ich vielleicht selber noch gar nicht so verarbeitet habe. Und heute haben wir beides. Und das ist für mich relativ herausfordernd. Aber ich glaube, es ist auch ganz, ganz wertvoll. Im letzten Lichtblick hatten wir angefangen, uns das Leben von David anzuschauen. Und weil David eine sehr, sehr komplexe Figur in der Geschichte ist, in der Bibel ist, vielleicht sogar eine der komplexesten Personen überhaupt, haben wir angefangen ganz, ganz vorne und haben einfach gesagt, okay, wir wollen jetzt nicht so alles auf einmal betrachten, sondern das so häppchenweise betrachten. Und wir haben David das letzte Mal kennengelernt als Hirte bei den Schafen seines Vaters. Und wir hatten festgehalten, dass es drei Lektionen im Groben sind, die David lernt in dieser Zeit. Er hat gelernt, auf seine Seele zu achten. Er hat gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Und drittens, er hat in seiner Funktion als Hirte für seine Schafe Gott als seinen eigenen Hirten erkannt und erfahren. Und an der Stelle, heute wurde schon unsere Homepage erwähnt. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, man kann eigentlich fast jede Predigt auch bei uns nochmal nachhören. www.imagine03.de, dann auf Predigten klicken und dann so lange die Predigten von oben nach unten runterhören, bis ihr bei der von letzten Monat angekommen seid. Genau. Ich bin das letzte Mal eingestiegen mit einem Vergleich zwischen David und Frodo Beutlin aus Herr der Ringe, wer die Herr der Ringe-Teile kennt. Ich habe gesagt, dass die Herr der Ringe-Filme zu meinen Lieblingsfilmen gehören und das ist auch tatsächlich der Fall. Und einer der Gründe, neben vielen, vielen anderen, ist, dass dieser Film einfach so wunderbar kunstvoll umgesetzt ist. Wenn ich Herr der Ringe sage, habt ihr sofort Bilder, also die, die den Film kennen oder die Filme kennen, habt ihr sofort Bilder von Minas Tirith vor Augen, von Helm's Klamm, von Gondor, von Mittelerde, Hashtag Neuseeland. Ihr habt Bilder vom Auenland vor Augen. Ihr habt tolle CGI-Effekte. Vor allem habt ihr aber wunderbare Musik von Howard Shore. Tickets kosten nach wie vor um die 80 Euro, um einfach das live zu erleben mit Live-Orchester. Ja, das ist einfach Gänsehaut pur. Jeder Höhepunkt, jede Talfahrt, jeder spannende Moment, jeder Kampf, jeder Sieg, jede Niederlage wird begleitet von dieser wunderbaren Musik. Und das gibt diesem Film eine unglaubliche Tiefe. Und das, was wir heute in Davids Leben anschauen wollen, das hat so eine gewisse Ähnlichkeit auch damit. Denn David ist nicht nur Hirte und später König und zwischendrin Krieger und dann Verfolgter und am Ende auch noch Vater und Ehemann und alles Mögliche, sondern er ist eigentlich über diese ganze Zeit vor allem Musiker. Er ist ein Künstler. Er hat 72 Psalmen geschrieben. Es gibt mehr Kapitel in der Bibel über das, was David geschrieben hat, also seine Lieder, als selbst darüber beschrieben wird, was er eigentlich tut. Und deswegen kann man auch eigentlich gar nicht sagen, der David als Künstler zu betrachten ist, wäre so der zweite Schritt. Eigentlich müsste es vielleicht der erste und der letzte. Eigentlich müsste man das kontinuierlich durchziehen. Aber das kriege ich nicht auf die Reihe. Tut mir leid. Aber bevor wir uns heute David als Künstler anschauen, möchte ich den Blick auf eine Person richten, die ganz eng mit dem Leben von David, zumindest auch in seiner ersten Lebenshälfte, verknüpft ist. Und das ist der König Saul. Wir hatten das letzte Mal damit geendet, dass dieser Prophet Samuel zu David gekommen ist und ihn zum König gesalbt hat. Und ich lese uns einfach mal die folgenden Verse vor. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Da sprachen die Knechte Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott verstört dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Knechten: Seht nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters. Der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente ihm, und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Aus 1. Samuel 16, die Verse 13 bis 23. Offensichtlich ist David schon, bevor er an den Hof von Saul kommt, als begabter, kreativer, leidenschaftlicher, einfühlsamer, gutaussehender und vor allem begabter Musiker bekannt. Und Saul braucht aktuell so jemanden. Er leidet nämlich unter einem bösen Geist vom Herrn, so ist zumindest die Diagnose seiner Bediensteten. Und ob es sich dabei um so eine Form von Depression handelt, weiß ich nicht genau, aber ich kann es mir zumindest vorstellen. Auf jeden Fall ist Saul ziemlich am Boden. Und seit dem Zerwürfnis mit Samuel läuft da einfach nichts mehr. Jetzt muss ich ein bisschen die Geschichte auch von Saul erzählen, was vorher passiert ist, damit man das versteht. Da war nämlich diese Sache gewesen, in der er es mit Gottes Anweisungen nicht ganz so genau genommen hatte. Er hatte seinem Volk Israel gegeben, was es wollte, und dabei Gottes Anweisungen, naja, sagen wir mal, so ein bisschen freier ausgelegt. Und Samuel war zu ihm gekommen und hatte ihm gesagt, dass Gott deshalb sich einen anderen zum König gesucht hätte. Und seitdem herrschte Funkstille zwischen Saul und Samuel und zwischen Saul und Gott. Die Situation war noch ein bisschen schwieriger, auch so die politische Lage war schwierig, da waren die Philister, die sind in das Land eingefallen und er wurde ihnen nicht Herr. Und er hat die ganze Zeit mit diesen Fragen zu kämpfen gehabt. Was soll das Volk nur über mich denken? Was, wenn sie sich gegen mich verschwören? Und was, wenn da tatsächlich jemand ist, der von Gott an meine Position gestellt wird? Auf wen kann ich mich denn noch verlassen? Und es klingt ja irgendwie nach einer Steilvorlage für eine Depression. Ich möchte gerne ein bisschen die Situation von Saul und was wir hier in diesem Text gelesen haben, erstmal beleuchten. Und das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und ich komme erst gegen Schluss eigentlich wirklich zu David. Aber das macht so vieles deutlich, denke ich, was hier passiert. Einer der Berater von Saul, der übrigens gar nicht so allein ist, wie er sich selbst vielleicht fühlt, hat einen genialen Gedanken, einen richtig frommen Gedanken. Wenn sich der König von Gott und der Welt verlassen fühlt, dann müssen wir nicht bei der Beziehung zwischen dem König und den Menschen anfangen, sondern wir müssen eigentlich bei der Beziehung zwischen dem König und Gott anfangen. Und was schlägt er vor? Lobpreis. Wir brauchen einen begabten, kreativen, leidenschaftlichen, einfühlsamen, gut aussehenden und vor allem begabten Musiker. Und da kennen wir doch gerade einen. Und wenn der dann spielt, dann wird das ganz unterschwellig so sein, dass irgendwie diese Beziehung zwischen dem König und Gott irgendwie der wieder neu belebt wird und da was Neues passieren kann. Und der König findet das gut und Saul findet das auch, Saul findet das gut und dann kommt David zum Hofe von Saul. Ironischerweise dieser Mann, vor dem Saul am allermeisten Angst hat. Ich meine, das kann er zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Der hat das nicht mitbekommen, dass Samuel David schon zum König gesalbt hat. Und David spielt. Und was passiert? In dem Moment, wo er anfängt zu spielen, in dem plötzlich Musik den Raum erfüllt und die Texte von David, wir kennen seine Texte aus den Psalmen, und da legt sich plötzlich tatsächlich diese ganze Dunkelheit in Saul und verschwindet. Auf einmal ist wieder alles klar, wie in so einem aufgewühlten, schmutzigen Tümpel, der endlich zur Ruhe kommt und sich der ganze Schlamm am Boden absetzt und man in dem Wasser darüber endlich wieder was erkennen kann. Und das erfährt Saul. Und er schließt David sofort ins Herz. Das ist eine geniale Sache, die Lobpreis da so bewirkt, oder? Und ich glaube, das ist etwas, was viele von uns auch so begeistert, auch an unseren Gottesdiensten. Lobpreis, der was verändert in unserem Gemütszustand, der uns berührt. Das ist momentan auch ganz, ganz hoch im Kurs. Bei dem Willow Creek Youngster Kongress, bei dem jetzt einige von unseren Mitarbeitern waren, gab es sogar ein Seminar, das hieß Generation Lobpreis. Es gibt nämlich eine Studie darüber, dass die allermeisten, wenn sie gefragt werden, was stärkt deine Beziehung zu Gott, sagen Lobpreis. Lobpreis hören, auf Konzerten oder auf Konferenzen, in Gottesdiensten, auf Spotify. Lobpreis, Generation Lobpreis. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Das Dumme ist nur, bei Saul hat es irgendwie nicht so eine Langzeitwirkung. David musste immer wieder kommen und immer wenn es Saul schlecht ging, hat David gespielt und dann ging es ihm wieder ein bisschen besser. Nur das Tragische ist, das wurde mit der Zeit, hat es nicht mehr so richtig funktioniert. Lag vielleicht auch daran, dass David sich immer mehr als jemand dargestellt hat, der vielleicht mehr ist als nur ein guter aussehender und was weiß ich nicht alles noch Musiker. Und es kommt sogar so weit, dass Saul eines Tages einfach seinen Speer nimmt und den nach David schleudert und David muss zweimal ausweichen, um mit seinem Leben davonzukommen. Was ist denn da los? Warum klappt das denn mit dieser beruhigenden Wirkung von Lobpreis nicht mehr? Verliert Lobpreis so mit der Zeit seine Wirkung? Muss man dann so die Dosis erhöhen oder muss man das lauter aufdrehen? Muss man vielleicht mal ein bisschen Veränderung reinbringen? Muss man es ein bisschen moderner gestalten, damit das irgendwie noch wirkt? Und ich glaube, das ist was wir auch häufig oder was ich auch schon mit vielen von vielen auch gehört habe, dass das sowas ist, ja irgendwie, irgendwie berührt mich das nicht mehr so. Und ich frage mich, wie weit ist es noch, bis ich anfange, die Leute da vorne auf der Bühne mit irgendwas zu bewerfen? Weiß nicht, ne? Der Micha schüttelt schon den Kopf, andere nicken schon so. Ich schmeiß gleich was auf dich, genau. Und ich glaube, was das Problem an dieser Sache ist, von Saul ist, dass er mit dieser Musik von David, dass er das als etwas betrachtet hat, was man von außen anwenden kann, in der Hoffnung, dass es innerlich was bewirkt. Und das ist kein göttliches Prinzip. Die Wahrheit, die David gesungen hat, von dem guten Hirten, von dem Gott, der sein Fels ist und so weiter. Natürlich, das hat eine unglaubliche Macht. Lobpreis hat eine Kraft. Aber solange das nur äußerlich angewendet wird, hat das überhaupt keine Langzeitwirkung. Ein tolles Gefühl trägt dich nicht durch die Krisen deines Lebens. Und das ist alles, was Lobpreis, der von außen nur konsumiert wird, ausrichten kann. Und ich kenne das so, so gut. Und an dieser Stelle wird es auch schwierig für mich, weil ich mich momentan sogar häufig so fühle. Ich habe diesem Zustand sogar ein eigenes Wort gegeben. Ich nenne es Lobpreismüdigkeit. Und das kann ich sogar haben, selbst wenn ich hier vorne manchmal Musik mache. Ich bin berührt von dem Lied, ich finde das voll gut, der Text ist der Hammer und wir singen das und ich reproduziere das, aber es ist irgendwie, dann ist der Gottesdienst vorbei. Manche Leute sagen, oh, das war so ein tolles Lied und ich freue mich darüber, ja, ich freue mich wirklich darüber. Es ist ja schön, dass es uns gut geht, ja, aber ich frage mich, es hat eigentlich in meinem Leben nichts verändert. Es hat auch in dieser Gemeinde nichts verändert. Vielleicht sogar wird es mit der Zeit immer schlimmer. Nun heißt unser Thema, ja zum Glück nicht, sein wie Saul oder sein wie Daniel, sondern unser Thema heißt, sein wie David. Und ich möchte mit euch drei Punkte betrachten, die David in seiner Form von Lobpreis, in seiner Funktion als Künstler anders gemacht hat. Was David anders macht. Und ich möchte es runterbrechen auf drei Punkte. Das erste, was David macht, ist, oder was Davids Lobpreis auszeichnet, ist eine besondere Wahrnehmung. Die Worte, die ich jetzt hier anschreibe, ich bin mit keinem dieser Worte so richtig zufrieden, deswegen muss ich sie erklären, weil es, glaube ich, auch Punkte sind, die ich gerade erst noch richtig entdecke. Deswegen, wenn ihr vielleicht nachher bessere Worte dafür findet, von dem, was ich jetzt erkläre, dann könnt ihr gerne noch mit mir auch darüber ins Gespräch kommen. Aber was ich damit meine, ich hätte auch Sensibilität sagen können, aber dann, glaube ich, ist so die Gefahr da, dass man denkt, das ist so eine Persönlichkeitssache. Ja, das ist halt eine sensible Person, das ist eine nicht so sensible Person. Aber ich glaube, dass das nicht stimmt. Ich glaube, wenn wir von Wahrnehmung reden, dann sprechen wir von einer Sache, die wir alle Menschen haben. Wir haben unsere Sinne, wir haben sind von Gott ausgestattet mit 5 Sinnen. Und wenn wir noch über die Beziehung zu Gott reden, dann könnte man sogar noch von einem 6. oder vielleicht sogar von einem 7. Sinn reden, dass wir in der Lage sind, Dinge zu erkennen, die uns selbst betreffen, Dinge erkennen, die um uns herum passieren und Dinge erkennen, die zwischen Gott und einem selbst passieren, dass wir das wahrnehmen. Es ist erstaunlich, dass in den Psalmen von David ganz, ganz häufig die anfangen einfach mit einer Situationsbeschreibung. Ich mache mal nur ein paar Beispiele. Ich habe nur mal die ersten Psalmen der Bibel, von denen gleich irgendwie 75% von ihm sind, durchgegangen. Und ich habe das mal mit meinen eigenen Worten formuliert. Psalm 3, der erste Psalm Davids, der in der Bibel steht. Ich bin von Feinden umringt. Erstmal, das ist die Situation, in der ich bin. Psalm 4, alle trampeln auf mir rum. Psalm 8, auch wieder positiv. Hey, die Welt, die du geschaffen hast, die ist wunderschön. Psalm 9. Ich bin vor Feinden bewahrt worden. Krass, danke Gott. Oder irgendwie sind es so wenige, die wirklich mit Gott leben. Psalm 12 zum Beispiel. Ihr seht, es ist einfach nur, er hat eine Wahrnehmung für das, was passiert in ihm, um ihn herum und zwischen ihm und Gott. Das ist alles nichts, wo man irgendwie viel zwischen den Zeilen lesen muss, wofür man eine besondere Persönlichkeit haben muss oder wofür man besonders feinfühlig sein muss. Das haben wir alle. Und ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil wenn wir den missachten, wenn unser Lobpreis nicht damit anfängt, dass wir erstmal wahrnehmen, was eigentlich Phase ist, dann wie soll denn uns ein Lobpreislied erreichen? Also wie soll das denn was tiefer in uns bewegen, als einfach nur Emotionen von dem Moment, dass dieses Lied betrifft. Das kann ja gar nicht funktionieren. Wir wissen überhaupt nicht, wo wir stehen. Wir wissen nur plötzlich irgendwie, okay, dieses Lied beschreibt irgendwie so eine Situation. Ich denke, dass wir das hinkriegen. Den zweiten Punkt, den David anders macht, ist, und auch hier wieder, das Wort gefällt mir nicht so richtig, aber ich nenne es jetzt einfach mal Verarbeitung. Verarbeitung klingt so sehr technisch, aber ich glaube, dass David sich mit seinen Wahrnehmungen nicht zurückgezogen hat oder das einfach so ist es halt hingelegt hat, sondern er ist damit zu Gott gegangen und ist das durchgekaut. Was ist denn das? Wenn er von Feinden bedroht war, dann hat er sich hingestellt und hat gesagt, Gott, wo bist du denn eigentlich? Und hat entweder gemerkt, hey Gott, ich erwarte jetzt, dass du mir hilfst, oder dass er wirklich gesagt hat, ich habe doch schon mal erlebt, dass Gott mich auch von Feinden befreit hat oder vor Feinden bewahrt hat. Ich traue auch jetzt wieder auf dich. Er hat das verarbeitet. Manchmal ist er dabei zu einem Ergebnis gekommen, was in der Art wie so ein wie eine Aufforderung an sich selbst oder mit einem Entschluss, nennen wir es Entschluss, gekommen ist. So zum Beispiel, lobe den Herrn meine Seele, umrahmt den Psalm 103 wunderbar. Dann führt er alles Mögliche auf und er sagt, das ist das, was ich mir davon mitnehmen will. Das ist das, was von meiner Wahrnehmung aus, das ist das, was ich mitnehmen will. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Immer wieder wird das dort thematisiert. Er verarbeitet das richtig. Er arbeitet das für sich persönlich durch. Und ich glaube, das ist ein Unterschied zu dem, was Saul macht und was auch sein Problem ist. Denn er hat sich dieser Frage gar nicht wirklich gestellt. Saul hat nie verarbeitet, dass Gott ihn als König abgelehnt hatte. Und das ist ein Ding, was man verarbeiten muss. Das ist ein Klopper. Es ist auch eine Sache, die ich noch nicht so ganz verstehe, weil ich es irgendwie ungerecht von Gott finde. Aber Saul hat es auch nicht mal versucht. Ja, er hat sich Lobpreismucke reingezogen, um die Symptome zu bekämpfen. Aber er ist nie wirklich vor Gott gekommen und hat gesagt, hey, was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Ich bin davon total verletzt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das wusste er wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht, wie Gott reagiert hätte, wenn Saul anders reagiert hätte. Vielleicht wäre David trotzdem König geworden. Aber ich glaube, dass Gott nie jemanden verwirft, der in so einer Situation zu ihm kommt und sagt, ich nehme was wahr und ich muss das jetzt mit dir verarbeiten. Und das Dritte, und damit möchte ich auch schon zum Abschluss kommen, ist, sein Lobpreis findet Ausdruck. Auch das ist wieder so ein etwas unglücklicher Begriff. Ich habe schon an Expression gedacht. Auf jeden Fall, es findet eine Form. Es findet ein Lied, in das dieser ganze Prozess einfließt. Bei David waren es Lieder. Das ist es, was er tut, sein ganzes Leben lang. Der hat sein ganzes Leben lang Dinge wahrgenommen, verarbeitet und in ein Lied gepackt. Von seiner ersten Station, vom Hirten an, bis hin zu seinem Tod. Als König hat er Lieder geschrieben. Als er verfolgt war, hat er Lieder geschrieben. Als Krieger hat er Lieder geschrieben. All das hat er immer wieder gemacht und das hat einen Ausdruck gefunden. Und indem er das singt und aufschreibt und das lebendig wird, er etwas Neues. Und wer die Psalmen kennt, weiß, was Wunderschönes schafft. Etwas Authentisches. Etwas, was einen Teil von ihm selbst transportiert. Der merkt, dass darin noch eine viel, 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 viel größere Wahrheit liegt. Das ist nämlich genau das, wie Gott mit David umgeht, wie Gott mit uns Menschen umgeht, wie Gott uns sieht. So wie David etwas wahrnimmt, etwas verarbeitet und zum Ausdruck bringt und Lieder schreibt, so hat Gott wahrgenommen, dass er ein Gegenüber will. Und er hat angefangen, die Erde zu formen und den Menschen Leben einzuhauchen. Und ich glaube, das ist der Inbegriff von Lobpreis. Und das hat ganz viel damit zu tun. Und das ist nicht einfach nur eine Persönlichkeitssache. Manche sind halt eher so künstlerisch begabt, die sowas zum Ausdruck bringen müssen. Nee, ich glaube, das ist bei uns allen angelegt. Und David, und das ist wahrscheinlich einer der Punkte, die ihn zu einem Mann nach Gottes Herzen werden lassen. David erkennt das Herz des Künstlers Gottes in seinem eigenen. Und er formuliert das wunderbar in dem Psalm 139. Ich möchte euch einfach noch die Verse zum Abschluss vorlesen. Vielleicht könnt ihr die Augen schließen und das einfach auf euch wirken lassen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken, wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir.